Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Henning Wächter. In 1,5 Jahren wählt Brandenburg einen neuen Landtag. Da schauen wir doch mit Interesse auf den neuen Brandenburg-Trend von Infratest DIMAP im Auftrag von RBB 24 Brandenburg aktuell und Antenne Brandenburg. Drei Parteien liegen fast gleich auf und die SPD ist nicht mehr vorne. Einzelheiten von unserem landespolitischen Reporter Thorsten Südow.
23% der Wählerstimmen für die CDU unter ihrem neuen Landeschef Jan Redmann bedeuten ein Plus von 5 Punkten im Vergleich zum September vergangenen Jahres. Die AfD verliert kaum und kommt ebenfalls auf 23%. Erst dahinter in der Infratest-DIMAP-Umfrage die seit 32 Jahren im Land Brandenburg regierende SPD mit nur noch 22% der Stimmen, ein Minus von 2 Punkten. Abwärts in der Wählergunst auf 9% geht es für die im Land mitregierenden Bündnis 90 Die Grünen. Die Linke käme bei einer Landtagswahl am kommenden Sonntag auf 7 sowie BVB Freie Wähler und FDP auf je 5% der Stimmen. Damit wäre Brandenburgs Landtag der einzige bundesweit mit 7 Fraktionen. 56% der Befragten nennen Dietmar Woidke einen guten Ministerpräsidenten, etwas weniger als zum Start der Koalition Ende 2019. Kritisch sehen viele Brandenburgerinnen und Brandenburger die Pläne der Ampelregierung zur Energiewende. 3/4 halten das ab 2024 geplante Verbot neuer Gas- und Ölheizungen für falsch. 2/3 nennen das Verbot von Neufahrzeugen mit Verbrennungsmotor vom Jahr 2035 an einen falschen Schritt.
Thorsten Südow mit jeder Menge interessanter Zahlen aus dem neuen Brandenburg-Trend von Infratest DIMAP. Schwere Vorwürfe haben mehrere Lehrer aus dem Süden Brandenburgs erhoben. Rechtsextreme Jugendliche würden Schüler und Lehrer einschüchtern, teilweise sogar bedrohen. Unseren landespolitischen Reporter Nico Hecht hat deshalb interessiert, wie stark ist diese Gefahr gewachsen und woher bekommen die Betroffenen jetzt Hilfe?
Hitlergrüße, radikale Parolen, rechte Musik in Pausen und sogar im Unterricht. Und wer dagegen spricht, kann was erleben. Innenminister Michael Stübgen, CDU, sagte, solche Vorgänge würden mit allen Mitteln des Rechtsstaates bekämpft. Aber so ein Einzelfall scheint die Schule in Südbrandenburg dann doch gar nicht zu sein, sagt zumindest der linken Fraktionsvorsitzende Sebastian Walter.
Wir beobachten es schon eine ganze Weile, dass wir gerade in Südbrandenburg massive Probleme haben an verschiedenen Schulen. Dass es immer wieder Schülerinnen und Schüler gibt, die hier sich rechtsextrem verhalten, wo Mobbing, Sexismus immer wieder ein Thema ist und auch Ausländerfeindlichkeit immer ein Thema ist. Hier muss klar sein, wir brauchen hier eine Null-Toleranz-Politik.
Und es gelte, die Lehrer zu stärken, weiterzubilden, ihnen Wege aufzuzeigen. Was tun, wenn aus jugendlicher Provokation eine, wie hier offenbar ernstzunehmende, Bedrohung wird? Hilfe bieten etwa Netzwerke wie Tolerantes Brandenburg oder die mobilen Beratungsteams des Instituts Demos. Institutsleiter Markus Klein sagt, seine Mitarbeiter könnten dem Lehrerteam als erstes helfen, eine gemeinsame Strategie zu entwickeln. Es sei wichtig, dass nicht nur Einzelne sich engagieren, andere weggucken. Danach gezielte Ansprache, empfiehlt Klein.
Da muss man gucken, wie erreicht man einzelne Menschen in dieser Gruppe, die da auffallen noch. Wer hat da eine Beziehung, wer kann die möglicherweise noch mal zu einem Umdenken oder in eine andere Richtung bewegen.
Zur akuten Hilfe müsse längerfristig auch die Demokratiebildung wieder mehr Beachtung finden, sind sich die Fraktionen fast einig. Die Co-Vorsitzende der AfD, Lena Cotré, meint, hier werde aufgebauscht. Ansonsten ist man fraktionsübergreifend besorgt. Linke und Grüne auch, weil der Lehrermangel droht, größer zu werden. Solche Problemlagen aber eigentlich deutlich nach mehr Personal an den Schulen rufen, sagt etwa Marie Schäffer von Bündnis 90 Die Grünen.
Wir haben uns dafür positioniert, dass die multiprofessionellen Teams gestärkt werden müssen, um eben auch in den Schulen die Ressourcen vorzuhalten, dass man gut mit Problemen, die auftreten, umgehen kann.
Katrin Dannenberg von den Linken sagt, so gebe es einfach keine Zeit, mit Schülern soziale Probleme zu besprechen, um Beziehungsarbeit zu leisten. Dazu Maulkörbe von Schuldirektoren. Eine Ballung von Problemen also und Lösungen bisher kaum in Sicht.
Informationen von Nico Hecht. Nach Berlin. Die schwarz-rote Regierungsbildung ist einen weiteren Schritt vorangekommen. CDU und SPD haben am Vormittag ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet. Unsere landespolitische Reporterin Sabine Müller war dabei.
Das Ambiente im Festsaal des Abgeordnetenhauses ist imposant. Viel Stuck, riesige Deckenbeleuchtung, übergroße Bilder an den Wänden. Schlicht und schnörkellos dagegen die Unterzeichnungszeremonie. Nach einer guten Viertelstunde ist alles vorbei. Für die CDU haben Parteichef Kai Wegner und Generalsekretär Stefan Evers ihre Unterschriften unter den Vertrag gesetzt. Für die SPD die beiden Landesvorsitzenden Franziska Giffey und Raed Saleh. Das Ganze bestens gelaunt, mit breitem Lächeln und kleinen Scherzen. Davor wurde in kurzen Reden zurück und nach vorne geschaut. Der designierte regierende Bürgermeister Kai Wegner lobte das Vertrauen, das CDU und SPD aufgebaut hätten.
Dieses Vertrauen ist ganz wichtig, denn es stehen große Herausforderungen, große Erwartungen stehen auch vor uns. Und die können wir nur gemeinsam lösen. Und mir geht es auch darum, Vertrauen zurückzugewinnen von den Berlinerinnen und Berlinern.
SPD-Chefin Franziska Giffey, die morgen aus dem Roten Rathaus auszieht und Wirtschaftssenatorin werden soll, nannte die schwarz-rote Koalition eine Chance für Berlin.
Es ist eine Chance für die Themen, die anstehen für unsere Stadt. Und wir haben insgesamt jetzt ein Papier, mit dem wir eine sehr gute Grundlage haben, um in den nächsten 3,5 Jahren pragmatische, lösungsorientierte, bürgernahe Politik zu machen.
3,5 Jahre, das ist kurz, aber die 2021 begonnene Legislaturperiode läuft trotz der Wiederholungswahl weiter und endet im Spätsommer 2026. Das Beste für Berlin, so ist der 135-seitige Koalitionsvertrag überschrieben. Vereinbart sind unter anderem ein bis zu 10 Milliarden schweres Klimaschutz-Sondervermögen, ein großes Wohnungsbau- und Rückkaufprogramm sowie ein härteres Durchgreifen in der Sicherheitspolitik. SPD-Co-Chef Rahat Saleh, grundsätzlich nicht als ausgewiesener Freund von Schwarz-Rot bekannt, mit einem optimistischen Blick auf die Zusammenarbeit.
Ich bin mir sicher, das wird gut, weil die Grundlage gut ist, und zwar ein Koalitionsvertrag, der auf Augenhöhe ausverhandelt wurde.
Nein, diese Koalition sei keine Liebesheirat, wiederholte Saleh einmal mehr. Das müsse sie aber auch nicht sein. CDU-Generalsekretär Stefan Evers, bald Finanzsenator, griff das Bild gerne auf und sorgte mit seinem Seitenhieb auf die zuletzt schlechte Stimmung in der rot-grün-roten Koalition für Gelächter.
Wenn Sie mich fragen, was ich das Beste an Vernunft-Ehen finde, dann, dass Sie keine Eifersuchtsdramen kennen. Es geht uns um die Sache. Es geht uns um Berlin.
Uns, das bezog auch die Riege der Senatorinnen und Senatoren mit ein, die teils anwesend waren und applaudierten. Evers nannte sie die diverseste und strahlendste Mannschaft, die Berlin seit langem gesehen habe. 7 der 10 Posten in den Senatsverwaltungen gehen an Frauen, 4 haben eine Ostbiografie. Außerdem sind 3 Menschen mit Migrationshintergrund dabei, unter anderem Berlins erster schwarzer Kultursenator.
Sabine Müller. Und am Donnerstag stellt sich Kai Wegner dann zur Wahl als regierender Bürgermeister. CDU und SPD haben zusammen 86 Stimmen im Abgeordnetenhaus. 80 benötigt Wegner mindestens. Zum ersten Mal soll eine Klimaaktivistin ohne Bewährung hinter Gitter. Das Amtsgericht Tiergarten hat eine junge Frau aus Bayern zu 4 Monaten verurteilt. Sie habe sich der gemeinschädlichen Sachbeschädigung, versuchter Nötigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte schuldig gemacht. Die Sprecherin des Amtsgerichts Inga Wahlen erläutert.
Eine 24-jährige Klimaaktivistin ist heute vom Amtsgericht Tiergarten zu einer 4-monatigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Strafe wurde nicht zur Bewährung ausgesetzt. Nach den Feststellungen des Gerichts habe sie sich in einem Fall an einer Straßenblockade der Gruppierung Aufstand der letzten Generation beteiligt. Zudem habe sie sich an den Holzrahmen eines Kranach-Gemäldes festgeklebt. Es war das erste Mal, dass das Amtsgericht Tiergarten in Sachen Klimaaktivisten eine Freiheitsstrafe verhängt hat.
Sagt Inga Wahlen, Sprecherin des Amtsgerichts Tiergarten. Das hat erstmals eine Klimaaktivistin zu einer Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt. Ihr Verteidiger legte sofort Rechtsmittel ein. Es geht also in die nächste Instanz. Die Imbisspreise sind in der letzten Zeit durch die Decke gegangen. Das zeigt eine Datenrecherche von rbb24. Döner, Pommes oder Gemüsesuppe, häufig doppelt so teuer wie vor einem Jahr. Schreckt das die Kunden ab? Das wollte unser Reporter Markus Streim wissen.
Mustafas Gemüsekebab am Mehringdamm in Kreuzberg. Am Mittag stehen mehr als 30 Kunden vor dem kleinen Imbisswagen. 20 Minuten warten auf einen 8-Euro-Döner.
Boah, ich denke mal, das liegt nur an Qualität.
Die beiden Angestellten hinterm 120-Kilo-Spieß haben die Ruhe weg. Kunden, die endlich rankommen, tragen ihre Döner wie Trophäen davon.
Ich habe so einen Gemüsekebab oder so, einen Dürüm, und habe 8,30 Euro bezahlt.
Naja, ich glaube einfach, dass man das dann einfach vielleicht auch nicht mehr so oft macht und dann halt lieber sagt, okay, jetzt gönne ich mir das mal. anstatt vielleicht damals, wo er nur 3 Euro gekostet hat, wo man es vielleicht öfters sich geholt hat.
Für die vielen Touristen spielen die gestiegenen Preise wohl keine Rolle. Am Wittenbergplatz bei Wittis Currywurst muss man für den Standard jetzt sogar zweistellig bezahlen.
Currypommes, mittlerweile 10 Euro bei uns.
Auch das schreckt nur wenige ab. Dafür gibt es Bio-Qualität. Doch bei den Getränken hört für viele der Spaß auf, zumindest bei diesem Finn.
Ich habe gemerkt, dass letzte Mal, wenn ich war in Berlin, 7 Jahre zurück, die Preise sind doppelt. Essen ist nicht so hoch, aber Trinken und Alkohol, 7 Jahre zurück, es war 2 Euro für Bier oder 2 Euro für Whisky war okay. Aber jetzt, es kostet schon 5 Euro.
Die Berliner Currywurst lässt aber auch er sich nicht entgehen. Und das machen nicht nur auswärtige Gäste, beobachtet Imbissverkäufer Robert am Wittenbergplatz.
Also man merkt jetzt nicht, dass es jetzt so rapide eingebrochen ist, dass die Leute sagen, Gottes Willen, das mache ich jetzt nicht mehr. Es kommen auch viele Berliner, wir haben auch trotzdem immer noch viele Stammkunden, die von früher kamen und die kommen auch heute noch. Viele nehmen es hin, sagen, ja, es ist nun mal überall so.
Und genau diese Beobachtung kann man am Mittag fast überall machen. Die Bänke sind voll, auch am Mehringdamm.
Ich glaube, im Verhältnis sind die Preise in Berlin auf jeden Fall noch völlig human.
Wenn, dann ist es mir relativ egal, was es kostet. Und dann habe ich eine schöne Currywurst.
Man kann es ja nicht ändern. Wenn ich eine Currywurst essen möchte, dann esse ich eine. Ich fange nie an zu sparen.
Diese Imbisskunden zahlen also auch mehr. Allerdings, wen der teure Döner oder die happige Currywurst abschreckt, der stellt sich natürlich auch nicht in die Schlangen, bei denen sich Markus Streim umgehört hat. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Den können Sie auch als Podcast abonnieren in der ARD Audiothek oder unserer App.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.